Hallo und willkommen zu unserer heutigen eingehenden Analyse. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, wieder mit uns in ein neues Thema einzutauchen.
Hallo auch von mir.
Lass uns heute direkt mit einer Frage starten, die vermutlich jeden von uns im Alltag schon mal beschäftigt hat. Sei es im Beruf, in einer E-Mail oder auf einer Bühne.
Mhm.
Nämlich, wie sprechen wir eigentlich eine Gruppe von Menschen fair an, ohne jemanden auszuschließen?
Genau, das klingt ja im ersten Moment nach einer ziemlich banalen, fast schon rein grammatikalischen Aufgabe.
Absolut. Aber wenn man sich in der Gesellschaft umhört, also in die Kommentarspalten schaut oder Diskussionen im Freundeskreis verfolgt, merkt man extrem schnell, genau diese Frage steht im absoluten Zentrum einer der hitzigsten, emotionalsten Debatten unserer Zeit.
Das ist in der Tat eine der zentralsten Kommunikationsfragen unserer Gegenwart. Weil es geht dabei längst nicht mehr nur um Linguistik.
Richtig.
Es geht um Identität, um das Gefühl von Sichtbarkeit, gesellschaftliche Werte und letztlich auch um die Frage, wie wir als Gesellschaft die Realität durch unsere Worte formen. Sprache ist eben nie nur ein Werkzeug zur reinen Informationsübermittlung.
Nee, sie transportiert ja immer auch ein Weltbild.
Ja.
Und um das Ganze heute richtig greifbar zu machen und nicht nur abstrakt über Sprache zu philosophieren, haben wir einen Text vorliegen, der diese Debatte nicht einfach nur am Rand streift.
Er greift sie frontal an.
Er greift sie frontal an, ganz genau. Unsere heutige Betrachtung widmet sich einem überaus meinungsstarken Blogartikel von Kurt O. Wöll.
Mhm.
Und der Titel allein ist schon eine unmissverständliche Ansage.
Mhm.
Er lautet Gendern, diskriminierend und sexistisch.
Das ist mal ein Statement.
Ja, und unsere Mission für diese tiefgehende Recherche heute ist es, die spezifischen Argumente dieses Autors wirklich intellektuell zu sezieren. Was genau stört ihn an der geschlechtergerechten Sprache?
Und vor allem, wie baut er seine Argumentation auf, um überhaupt zu diesem harten Urteil im Titel zu kommen?
Exakt.
Aber ganz wichtig vorab für dich beim Zuhören, dieser Artikel hat richtig Zündstoff. Der Text ist hochgradig politisch aufgeladen, stark polarisierend und teilt extrem scharf gegen das Konzept des Genderns aus.
Ja.
Unser Job hier ist es aber ausdrücklich nicht, uns auf eine Seite zu schlagen. Wir werden weder Partei für die Befürworter noch für die Gegner der geschlechtergerechten Sprache ergreifen.
Wir sind heute quasi, ja, deine intellektuellen Mechaniker, könnte man sagen.
Genau. Wir schrauben diesen Text auf, schauen uns die Zahnräder seiner Argumentation an und zeigen dir ganz objektiv, wie genau dieser Teil des politischen Spektrums argumentiert. Wir betrachten rein die Mechanik der Rhetorik.
Dann lass uns die Motorhaube dieses Textes doch direkt mal aufklappen. Der Autor verliert in seinem Artikel nämlich absolut keine Zeit.
Er startet mit einem echten rhetorischen Paukenschlag.
Ja, er bittet den Leser nämlich, sich ein Szenario vorzustellen. Jemand tritt vor ein Publikum ans Mikrofon und sagt zur Begrüßung, und das zitiere ich jetzt, liebe Jüdinnen und Juden, liebe Nichtjüdinnen und Nichtjuden.
Mhm.
Oder als zweites Beispiel, liebe Farbige und Weiße.
Puh.
Und dann fragt er, welches Bauchgefühl das beim Lesen auslöst. Der Autor beschreibt selbst, dass ihn bei solchen Worten sofort ein ungutes Gefühl beschleicht. Weil unweigerlich der Verdacht aufkommt, dass bei so einer Begrüßung rassistische oder diskriminierende Motive im Spiel sind.
Wenn wir uns anschauen, wie das auf das Gehirn des Lesers wirkt, das ist ein extrem cleverer Schachzug für den Einstieg.
Warum genau?
Naja, warum wählt er genau diese historisch und gesellschaftlich extrem sensiblen Merkmale wie Religion oder Ethnie? Er möchte beim Leser sofort eine rote Alarmglocke auslösen.
Aha.
Er demonstriert damit seine Kernthese, nämlich, dass eine explizite, laute Nennung von spezifischen Merkmalen der Menschen in einem Raum diese Menschen nicht etwa zu einem gemeinsamen Publikum eint,
sondern
sie zieht sofort eine unsichtbare Grenze durch den Raum. Exakt, es wird in seiner Logik bereits mit dem ersten Wort der Anrede eine Trennung vorgenommen.
Und genau aus diesem Gefühl der Trennung leitet er dann sein sprachliches Hauptargument ab. Er geht dafür weit zurück in die Geschichte, bis hin zur tatsächlichen linguistischen Wurzel eines ganz bestimmten Wortes, um seinen Standpunkt zu untermauern.
Er bedient sich hier der Etymologie, also der Herkunft des Wortes Diskriminierung.
Mhm.
Wenn wir diesen Begriff auf seine lateinischen Ursprünge zurückführen, landen wir beim Verb discriminare. Und das bedeutet in der wörtlichen Übersetzung eben trennen, scheiden, unterscheiden oder absondern. Das baut er als den absoluten Dreh- und Angelpunkt seiner Argumentation auf.
Das heißt, er nimmt das Wort in seiner allerstrengsten, ursprünglichsten Form. Wer trennt? Der diskriminiert?
Genau.
Und wie überträgt er das dann konkret auf das Gendern? Also zum Beispiel auf ein Wort wie Zuhörerinnen?
Seine Schlussfolgerung da ist bestechend linear aufgebaut. Wer beim Sprechen vor einem Publikum bewusst auf geschlechtliche Formen achtet, also beispielsweise durch eine Pause oder einen Unterstrich Zuhörerinnen sagt, der hebt laut dem Autor biologische Unterschiede hervor.
Mhm.
Er argumentiert, dass damit explizit die körperliche Ausstattung, wie er es nennt, also Vulva oder Penis, in den Vordergrund der Ansprache gerückt wird. Da er das Publikum als eine Einheit von zuhörenden Menschen betrachtet, ist das Hervorheben dieser biologischen Merkmale für ihn ein Akt der Trennung.
Und weil Trennen auf Latein discriminare heißt?
Handelt die sprechende Person laut seiner Logik per Definition diskriminierend. Die biologische Ausstattung hält er schlicht für eine Binse, die für einen Vortrag oder eine Versammlung keinerlei Bedeutung haben sollte.
Was mich beim Lesen an dieser Stelle echt überrascht hat, er ist ja nicht komplett gegen jede Form der Trennung in der Anrede.
Nein, überhaupt nicht.
Er lässt in seinem Text eine sehr prominente Ausnahme zu. Eine Anrede, die für ihn eben kein ungutes Bauchgefühl auslöst. Nämlich das ganz klassische, sehr geehrte Damen und Herren.
Ja.
Aber wenn man seiner vorherigen lateinischen Logik streng folgt, müsste man sich doch unweigerlich fragen, Moment mal, trennt das nicht auch exakt nach Geschlecht?
Klar.
Warum ist das plötzlich für ihn in Ordnung, aber ZuhörerInnen nicht?
Das ist ein faszinierender rhetorischer Hebel, den er da ansetzt, um einen Kontrast zu schaffen. Der Autor argumentiert, dass bei der Formulierung »sehr geehrte Damen und Herren« die Intention eine völlig andere sei.
Okay.
Für ihn steht hier nicht die biologische Trennung oder Absonderung im Zentrum der Aussage. Vielmehr sieht er darin eine etablierte Form der höflichen Ehrerbietung und eine traditionelle Wertschätzung.
Er sieht das also eher als eine Art gesellschaftliches Ritual der Höflichkeit.
Exakt. In seiner Lesart ist es ein Ritual, bei dem Frauen zu Damen und Männer zu Herren aufgewertet werden.
Ah, okay.
Er betont zudem den, wie er es nennt, guten Brauch, dass Frauen in dieser Floskel zuerst genannt werden. Das stellt für ihn eine zusätzliche bewusste Würdigung dar.
Verstehe. Würde jemand stattdessen ans Mikrofon treten und sagen, sehr geehrte Frauen und Männer?
Dann stünde das für ihn wieder in einer direkten Linie mit den diskriminierenden Beispielen vom Anfang.
Ja.
Es ist also die wahrgenommene Intention der Wertschätzung und der Respektbekundung, die für ihn diese klassische Anrede von der, wie er es empfindet, rein biologischen und künstlichen Trennung bei modernen Gendern unterscheidet.
Gut, wenn wir diese abstrakte linguistische Ebene nun mal verlassen, der Text wird dann nämlich sehr konkret. Der Autor belässt es nicht bei lateinischen Definitionen, sondern holt uns direkt in seinen Alltag.
Das ist ein sehr geschickter Wechsel.
Ja. Er erzählt in dem Artikel fast schon in einem lockeren Plauderton von einer persönlichen Begegnung. Es geht um eine Diskussion, die er mit einer jungen Frau über das sogenannte generische Maskulinum geführt hat. Und das macht die ganze Theorie natürlich sofort wahnsinnig greifbar für den Leser.
Er nutzt diese kleine Alltagsgeschichte ganz gezielt. Warum? Weil abstrakte Linguistik für viele Menschen schwer zu fassen ist. Aber ein Gespräch beim Bäcker oder an der Fleischtheke, das kennt jeder.
Absolut.
Er holt den Leser damit auf eine emotionale, extrem nachvollziehbare Ebene, bevor er zur eigentlichen Kritik ansetzt.
Lass uns mal kurz in diese Szene eintauchen, die er da beschreibt. Die junge Frau versucht in der Geschichte, ihn von der Wichtigkeit des Gendern zu überzeugen. Sie stellt ihm eine ganz klassische Frage. Sie sagt, wenn du vom Bäcker oder vom Metzger sprichst, hast du dann automatisch einen Mann oder eine Frau im Kopf, die diesen Beruf ausübt?
Mhm.
Und jetzt öffnet der Autor sein Kopfkino für uns. Er antwortet ihr trocken mit weder noch. Er erklärt, dass in seinem Kopf beim Wort Bäcker einfach nur das wohlige Bild eines Ladens entsteht, in dem man leckere Backwaren kaufen kann.
Ja.
Beim Metzger denkt er an Fleisch- und Wurstwaren, bei denen ihm höchstens das Wasser im Mund zusammenläuft. Er betont vehement, dass es ihm vor, während und nach dem Einkauf, wie er es formuliert, ziemlich Schnuppe sei, welche biologische Ausstattung die Person hinter dem Tresen hat, solange die Ware stimmt.
Wenn wir diesen Dialogabschnitt analytisch betrachten, baut der Autor hier eine sehr klare Rollenverteilung auf. Er positioniert sich selbst als den pragmatischen Alltagsmenschen. Jemand, der einfach nur seine Brötchen kaufen will und Menschen nach ihrer Tätigkeit beurteilt, nicht nach ihrem Geschlecht.
Und die junge Frau?
Im Gegensatz dazu muss die junge Frau nun versuchen, dieses sehr geerdete Argument zu kontern. Und sie tut das, indem sie auf die Wissenschaft verweist. Sie sagt in der Anekdote, es gebe viele Studien, die eindeutig belegen würden, dass das generische Maskulinum in den Köpfen der Menschen stets das Bild einer männlichen Person entstehen lässt.
Und das ist dann der Moment in der Geschichte, in dem der Autor zu seinem großen Gegenschlag ansetzt. Darauf läuft die ganze Anekdote eigentlich hinaus.
Genau.
Er fragt sie ganz direkt: Das interessiert mich wirklich. Kannst du mir sagen, welche Studien das belegen wollen? Hast du diese Studien selbst gelesen?
Und dann kommt die Pointe.
Ja, woraufhin die junge Frau in seiner Erzählung ins Stocken gerät und zugeben muss, nein, aber ich weiß, dass es sie gibt.
Das ist aus einer rhetorischen Perspektive ein enorm wirkungsvoller Zug. Er nutzt dieses Eingeständnis der jungen Frau, um das wohl stärkste Argument der Gegenseite, nämlich die empirische Berufung auf wissenschaftliche Studien zur Sprachwahrnehmung, mit einem einzigen Handstreich vom Tisch zu wischen.
Ja, er nennt dieses Argument in seinem Text einen Rohrkrepierer, also einen Blindgänger, der nur viel Lärm macht, aber keine Wirkung entfaltet.
Weil er impliziert, dass die Befürworter des Genderns oft nur Dinge nachplappern, ohne sich selbst wirklich intellektuell damit auseinandergesetzt zu haben.
Das ist genau die Wirkung, die er beim Leser erzielen möchte. Indem er die Situation so darstellt, entkräftet er die hochkomplexe Debatte um die mentale Repräsentation von Sprache auf eine sehr humorvolle, aber in der Konsequenz tief abwertende Weise.
Er zeichnet das Bild einer Bewegung, die sich auf ein Hörensagen von Studien stützt. Studien, die niemand wirklich im Detail studiert hat, richtig? Das entzieht der Gegenseite in den Augen seiner Leser die akademische und moralische Autorität.
Nach dieser sehr persönlichen, anekdotischen Episode wechselt der Autor dann die Strategie und holt gewissermaßen ein intellektuelles Schwergewicht in den Ring.
Ja, jetzt wird's konzeptioneller.
Er stützt eine Argumentation im weiteren Verlauf massiv auf die Perspektive einer prominenten Persönlichkeit aus der Kulturwelt. Und zwar die Schriftstellerin Nele Polacek. Der Aufhänger ist ein Interview, das Polacek 2021 im Deutschlandfunk gegeben hat. Das besonders Spannende für den Autor ist dabei, dass Polacek sich selbst ganz bewusst als Schriftsteller bezeichnet, also explizit in der männlichen Form.
Polacek bringt in diesem zitierten Interview Argumente aus zwei sehr unterschiedlichen kulturellen und geografischen Richtungen ins Spiel, die der Autor dankbar aufgreift, um seine These auf ein breiteres Fundament zu stellen. Der erste Blick, den Polacek wirft, richtet sich nach Großbritannien, also in den anglophonen Sprachraum.
Das fand ich einen extrem interessanten Vergleich. Der Autor nutzt Polaceks Beobachtung, dass im Englischen Wörter wie Actress, also die dezidiert weibliche Form für Schauspieler, heutzutage in Wörterbüchern oft als veraltet und sogar als sexistisch markiert werden.
Ja.
Das wirkt auf den ersten Blick ja kontraintuitiv zur deutschen Debatte. Wie wird das in der Quelle begründet?
Die Argumentation, die Polacek hier anführt und die der Autor übernimmt, ist, dass durch eine weibliche Endung der Fokus unweigerlich auf das Geschlecht statt auf die handwerkliche oder künstlerische Leistung gelegt wird.
Okay, das heißt, die Endung degradiert die Leistung.
So wird es im Text beschrieben, ja.
Frauen im englischsprachigen Raum wehren sich zunehmend gegen Begriffe wie Actress oder Stewardess. Warum? Weil sie diese verweiblichten Berufsbezeichnungen nicht als eine Errungenschaft der Sichtbarmachung empfinden. Im Gegenteil, sie empfinden es als eine Verniedlichung.
Ein Anhängsel quasi.
Ja. Genau, ein Anhängsel, das signalisiert, das ist nicht einfach ein Schauspieler, das ist die weibliche, vielleicht weniger ernstzunehmende Variante davon. Es lenkt so die Argumentation von ihrer professionellen Identität ab.
Zu diesem internationalen Vergleich kommt dann noch eine zweite Prägung hinzu, die Polacek im Interview erwähnt und die dem Autor sehr in die Karten spielt.
Die ostdeutsche Perspektive. Richtig. Sie erzählt von den Frauen ihrer Kindheit in Ostdeutschland. Von Frauen, die ganz selbstbewusst auftaten und sagten, ich bin Journalist oder ich bin Ingenieur. Der Gedanke, der hier transportiert wird, ist, diese Frauen sahen sich in ihrer beruflichen Qualifikation eben nicht als weniger als der Mann.
Mhm.
Deshalb brauchten sie auch gar keinen separaten, weiblich markierten Begriff, um ihre Fähigkeiten zu beschreiben. Sie verstanden sich als Menschen, die einen Beruf ausüben. Punkt.
Diese beiden Beispiele, das Britische und das Ostdeutsche, dienen dem Autor als mächtige Werkzeuge, um seine Kritik am Gendern aus einer völlig neuen, fast schon emanzipatorischen Richtung zu untermauern. Wenn Polacek sagt, sie ist ein Mensch, der Bücher schreibt und deshalb ist sie ein Schriftsteller, dann formuliert sie damit einen Widerstand gegen etwas, das sie als massiven äußeren Druck empfindet.
Und das führt uns direkt zum nächsten großen Kernargument des Textes, dem empfundenen Zwang zum Geschlecht.
Das scheint wirklich das Herzstück von Polatschkes Kritik zu sein, wie sie in der Quelle dargelegt wird.
Wie äußert sich dieser Zwang?
Die These lautet, beim Gendern tritt automatisch und unausweichlich immer das Geschlecht in den Vordergrund. Völlig unabhängig davon, ob die betroffene Person das in diesem Moment möchte oder nicht.
Ja.
Wenn man beispielsweise in einem Text ständig von Professorinnen spricht, werde das Gehirn des Lesers regelrecht gezwungen, über Geschlechter und Geschlechterverhältnisse nachzudenken, anstatt sich einfach nur auf den Inhalt zu konzentrieren, nämlich auf Menschen, die an einer Universität lehren. Man verliert als sprechende oder schreibende Person die Freiheit, das Geschlecht bewusst auszublenden.
Um die emotionale Tragweite dieses empfundenen Zwangs greifbar zu machen, greift Polacek im zitierten Text dann zu einer extrem, fast schon schockierenden Analogie.
Ja, die hat es in sich.
Sie überträgt die Logik der ständigen sprachlichen Markierung des Geschlechts auf ein anderes persönliches Merkmal, nämlich die Religion. Sie sagt, stell dir vor, du würdest in der Öffentlichkeit jedes einzelne Mal als die jüdische Schriftstellerin vorgestellt werden. Die jüdische Schriftstellerin hat ein neues Buch geschrieben. Hier sehen wir die jüdische Schriftstellerin bei einer Lesung.
Das ist ein Vergleich, bei dem man als Zuhörer unweigerlich erstmal schlucken muss. Das baut eine enorme rhetorische Wucht auf.
Absolut.
Sie argumentiert, dass man bei einer solchen ständigen, fast schon zwanghaften Markierung der Religion irgendwann unweigerlich die Frage stellen würde, ob die Gesellschaft, die so spricht, ein massives Antisemitismusproblem hat.
Weil das Merkmal ständig ohne Grund hervorgehoben wird.
Genau. Und warum sonst sollte das Jüdischsein in jedem trivialen Kontext so unnatürlich betont werden? Und genau diesen Bogen spannt sie zurück zum Gendern. Sie empfindet das ständige Markieren ihres Geschlechts durch die Sprache als exakt genauso zwanghaft und unangebracht.
Sie leitet aus dieser Beobachtung dann ein sehr grundlegendes persönliches Recht ab, nämlich das Recht auf Unsichtbarkeit des Geschlechts. Sie fordert, einfach nur als der Mensch wahrgenommen zu werden, der eine bestimmte Tätigkeit ausübt, ohne dass ihr Frausein permanent wie ein Neonschild über ihr leuchtet.
Diese Argumentation führt uns auf eine sehr weitreichende gesellschaftliche Ebene der Diskussion, die Wörl in seinem Text aufgreift. Er nutzt diese Forderung nach Unsichtbarkeit, um das Spannungsfeld zwischen der Sprache auf der einen Seite und der materiellen, knallharten, gelebten Realität auf der anderen Seite zu beleuchten.
Und da sind wir bei dem großen So What-Moment für unsere heutige Analyse angekommen.
Ja.
Warum sollte diese ganze sprachliche Sezierei dich, der uns gerade zuhört, überhaupt kümmern? Vielleicht denkst du dir ja, mein Gott, das sind doch am Ende des Tages nur Worte, ob da jetzt ein Sternchen steht oder nicht.
Aber der Text liefert darauf eine sehr deutliche systemische Antwort. Und zwar in Form einer scharfen Kritik an der tatsächlichen Wirksamkeit dieser Sprachdebatte.
Der Autor bringt hier, wiederum gestützt auf die Gedanken von Polacek, das handfeste Argument des sogenannten Gender Gaps ein. Er verweist auf die nach wie vor sehr reale Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft.
Die Kritik, die er formuliert, ist vernichtend. Wir diskutieren in dieser Gesellschaft nun seit gut 40 Jahren intensiv über gendergerechte Sprache. Es werden Leitfäden geschrieben, Sternchen gesetzt und Doppelpunkte diskutiert.
Aber, und das ist der zentrale Vorwurf des Textes, an der materiellen Realität, an den harten Fakten wie eben der Lohnlücke, ändert sich während all dieser linguistischen Bemühungen so gut wie nichts.
Das formuliert der Text ja fast schon als eine Art tiefsitzende Angst oder Befürchtung. Die Sorge ist, dass das Gendern letztlich zu einem reinen Ersatzhandeln verkommen ist.
Ein Alibi.
Richtig. Man gendert in Texten, in E-Mails und in Reden unglaublich fleißig. In der Theorie, um das Gewissen zu beruhigen. Und das Ganze dient dann als Alibi, um in der echten, materiellen Realität eben keine unbequemen, teuren oder schwierigen strukturellen Veränderungen durchsetzen zu müssen.
Die Kritik lautet, zusammengefasst, wer wirkliche Gleichheit will, der muss sie an den Kontoständen und in den Vorständen herstellen, anstatt nur kosmetisch über sie zu reden.
Bis zu diesem Punkt bewegte sich der Artikel von Wörl vor allem im Bereich der rhetorischen Alltagsanekdoten und der geschickten Übernahme fremder intellektuelle Argumentationen wie der von Polacek.
Er baute ein logisches Gebäude auf?
Genau. Doch dann folgt der Epilog des Textes. Und dieser Schlussteil stellt eine massive, kaum zu übersehende Eskalation im Tonfall dar. Hier verlässt er die ruhige Argumentation.
Ja, da hast du völlig recht. Beim Lesen dieses letzten Abschnitts merkt man, wie der Autor die rhetorischen Samthandschuhe endgültig in die Ecke wirft. Er bündelt seine ganze offenkundige Wut auf das Konzept des Genderns noch einmal in wenigen Absätzen und greift die Befürworter der geschlechtergerechten Sprache massiv und sehr direkt an.
Mhm.
Er wirft ihnen beispielsweise vor, sich mit einer elitären Arroganz über den Willen der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung hinwegzusetzen.
Er geht sogar noch weiter.
Er unterstellt ihnen sogar, dass sie absichtlich Keile in die Gesellschaft treiben würden, dass es ihnen darum ginge, Zwietracht zu säen und die Menschen bewusst gegeneinander aufzubringen.
Wenn wir uns die Wortwahl in diesem Epilog auf der Zunge zergehen lassen, wird es extrem scharf. Er bezeichnet die aktiven Befürworter der geschlechtergerechten Sprache ganz unverblümt als Sexisten.
Ja.
Er geht sogar so weit, sie als elende Misanthropen, also als Menschenfeinde, zu titulieren. Seine große abschließende These in diesem Schlussteil ist, dass das linksgrüne Spektrum, wie er es verortet, rein ideologiegetrieben agiere.
Er wirft dieser Gruppe vor, dass sie dringend einen fortwährenden Kampf imaginieren und führen wolle, sei es ein Klassenkampf in der Vergangenheit oder eben heute ein konstruierter Geschlechterkampf.
Und das Gendern sei dafür nur das Werkzeug.
Das ist wirklich eine massive Breitseite, die er da am Ende abfeuert. Er holt zum Rundumschlag aus. Aber was rhetorisch nochmal einen ganz eigenen Kniff darstellt, er belässt es nicht einfach bei diesen Beleidigungen, sondern er webt ganz zum Schluss noch einen kleinen Meta-Kommentar ein.
Ja, das ist sehr raffiniert.
Er antizipiert gewissermaßen die Kritik, die unweigerlich auf ihn einprasseln wird, sobald er diesen Text veröffentlicht.
Das ist ein Taschenspielertrick, den wir in polemischen Texten oft beobachten können. Er sagt am Ende voraus, dass die, Zitat, Gender-Ideologen seine gesamten vorgetragenen Argumente ganz einfach vom Tisch wischen werden, indem sie sagen, ach, da schreibt halt wieder ein alter weißer Mann, der seine Privilegien verteidigt.
Was so clever an dieser Vorwegnahme ist, Herr Stuft, genau diese erwartete Reaktion, also die Tatsache, dass man ihn als Kritiker auf sein Alter, seine Hautfarbe und sein Geschlecht reduzieren wird, als exakt jene Art von rassistischer und sexistischer Diskriminierung ein, die er in seinem gesamten Artikel anprangert.
Er dreht den Spieß also am Ende komplett um.
Ganz genau so funktioniert dieser Hebel. Er wirft der Gegenseite vor, in ihrem Wahn unbedingt das Gute tun zu wollen, am Ende vorwiegend Andersdenkende zu diskriminieren.
Er schließt also den Kreis seiner Argumentation meisterhaft, indem er behauptet, schaut her, die Leute, die vorgeben, für Gleichberechtigung zu kämpfen, nutzen gegen mich genau die sexistischen und diskriminierenden Methoden, die sie eigentlich angeblich bekämpfen wollen. Damit immunisiert er sich rhetorisch gegen jede Kritik an seiner Person.
Wow. Lass uns an dieser Stelle mal tief durchatmen. Wir haben uns heute wirklich durch einen extrem dichten, polarisierenden und meinungsstarken Text gegraben. Wir haben die Argumentationsketten eines expliziten Kritikers der geschlechtergerechten Sprache im Detail verfolgt.
Angefangen bei dem unguten Bauchgefühl und der lateinischen Etymologie des Wortes Diskriminierung.
Über die entspannte Haltung in der Bäckerei und die Fallstricke ungenutzter Studien.
Wir haben den Blick auf den englischen Sprachraum und nach Ostdeutschland geworfen.
Und die tiefgreifende Befürchtung analysiert, dass eine veränderte Sprache am Ende vielleicht nur reale, finanzielle Gleichstellung simuliert, ohne sie in der Wirklichkeit umzusetzen. Und schließlich haben wir den harschen Epilog aufgedröselt, der die gesamte Debatte als ideologischen, fast schon feindseligen Kampf umdeutet.
Ich möchte an dieser Stelle zum Abschluss noch ein letztes Mal unmissverständlich betonen. Unsere heutige Betrachtung diente ausschließlich dem Zweck, die Mechanik, die rhetorischen Hebel und die Strategien dieses spezifischen Quelltextes offenzulegen.
Ja.
Es ging uns einzig und allein darum, dir zu helfen, diese spezielle Argumentationslinie nachzuvollziehen und zu verstehen, wie sie konstruiert ist. Wir haben die Bausteine des Artikels untersucht, nicht mehr und nicht weniger.
Genau.
Wir haben uns im Laufe dieser Analyse keine der vorgetragenen Meinungen zu eigen gemacht und bewusst keine Seiten gewählt. In einer Welt, die tagtäglich von Informationen und lauten Meinungen überflutet wird, ist es eine essentielle Fähigkeit, die Argumente aller Seiten analytisch durchdringen zu können, ohne sie zwingend teilen zu müssen. Nur so versteht man, wie Debatten wirklich funktionieren.
Dem ist eigentlich kaum noch etwas hinzuzufügen, außer vielleicht ein letzter Gedanke. Zum Abschluss unserer Analysen möchten wir dir ja immer gerne noch etwas mit auf den Weg geben. Einen Gedanken, der auf den Fragen der heutigen Quelle aufbaut, das Ganze aber vielleicht noch einen Schritt weiter denkt, um deinen eigenen Verstand ein bisschen herauszufordern.
Mhm.
Wenn die ständige Fixierung auf Geschlechter in der Sprache tatsächlich, wie im Text behauptet, von den echten materiellen Problemen wie der Lohnlücke ablenkt, wie sähe dann eigentlich die ultimative Lösung für unsere Kommunikation aus?
Gute Frage.
Wäre eine wirklich gerechte Gesellschaft vielleicht eine, in der unsere Sprache das Konzept des grammatikalischen Geschlechts irgendwann in der Zukunft komplett verliert, so wie im Englischen, anstatt mühsam zu versuchen, alle Geschlechter einzeln und permanent sichtbar zu machen? Ein Gedanke, den du gerne in deinen Tag mitnehmen kannst, während du beim nächsten Mal eine E-Mail schreibst oder vor einer Gruppe stehst. Danke, dass du heute bei unserer tiefgehenden Recherche dabei warst. Mach's gut!
Vielen Dank für dein aufmerksames Zuhören und dein Interesse an dieser detaillierten Analyse. Bis zum nächsten Mal.